Willkommen zu einer neuen Folge On Air, dem Mega-Podcast von Online Design. Mein Name ist Michel Sperlich. Bei mir im Studio ist der Doktor der Philosophie, Konstantin Haug. What the hell macht ein Philosoph im Marketing?
Ja, ist tatsächlich eine gute Frage, die dann meistens ja auch noch weitergeht. Was macht überhaupt ein Philosoph? Die kurze Antwort, Philosophie und Marketing interessieren sich in gewisser Weise fürs Gleiche, aus sehr unterschiedlichen Motiven und Perspektiven. Letztlich geht es für beide um den Menschen. Philosophie will ihn besser verstehen und erklären, das ist sowas wie der Kern der Wissenschaft. Marketing will vor allem Wert schöpfen, also Begehren wecken, Konsumreize setzen. Bei mir ist es dann das Marketing sowas wie eine theoretische Konsequenz aus meiner Forschungsarbeit, die sich vor allem um das Phänomen des modernen Mythos dreht. Da hatte ich tatsächlich auch überlegt, zum Markenmythos zu forschen, also natürlich Apple oder sowas. Wollte auf keinen Fall die 100.000. Arbeit zu Kant schreiben. Da hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt, dass der Mensch als Objekt für eine philosophische Theorie einfach interessanter ist. Das war bei mir dann Gunter Sachs, Playboy. Du kennst ihn wahrscheinlich noch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Wobei man dazu sagen muss, dass jetzt für so eine akademische Arbeit der Gegenstand nicht so wichtig ist, sondern eher eine Art Mittel zum Zweck. Und das ist dann Theoriebildung. Also Philosophie heißt für mich vor allem, ein besseres systematisches Verständnis des Menschen zu entwickeln.
Mhm.
So eine Forschungsarbeit ist dann, das ist in der Wissenschaft so vor allem eine Art reflexive Analyse. Das heißt, wir bilden Theorie aus der Betrachtung von vergangenen Phänomenen, hier das Leben des Playboys in seinen Zeitdokumenten. Und für mich blieb dann am Schluss letztlich offen, wenn ich jetzt weiß, wie ein Mythos gemacht ist, wie er funktioniert, wie wäre es denn, einen herzustellen? Und dann ist die Marketingagentur eigentlich der logische Schritt. Also das ist konsequent, weil man sagen kann, dass das Marketing, also aus meiner Perspektive, einer der Orte ist, an dem Mythen gemacht werden. Und ich habe dann auch schon ein bisschen Luft geschnuppert, habe als Markenberater für Delke Optik gearbeitet, habe mit Freunden eine Biermarke betreut und dann kam Online Design um die Ecke.
Mhm. Ja, ich meine, das ist ja jetzt schon mal ein umfangreicher Einstieg, aber Konstantin, stell dich doch einfach nochmal kurz vor, was sind deine derzeitigen Aufgaben bei Online Design? Und was sind deine Ideen auch für die Zukunft?
Ja, ich bin jetzt ziemlich genau seit einem Jahr bei Online Design und vorrangig im Bereich des sogenannten Content Management tätig. Das ist im Kern klassische redaktionelle Arbeit, das heißt Verwaltung, Konzeption und Umsetzung von Inhalten. Dann werde ich demnächst, wenn Saskia Nachwuchs kriegt, den Bereich des Social Media mitbetreuen, zusammen mit Nadine. Und bin hier und da auch schon in kreative Prozesse eingebunden und arbeite ein bisschen mit an der strategischen Entwicklung des Unternehmens. Und was dann die Zukunft angeht, da entspricht meine Vorstellung den im Prinzip meinen Kompetenzen. Also das wäre, den Bereich Marketing stärker zu machen, Corporate Design, Corporate Identity, Markenberatung in unserem Portfolio stärker zu machen.
Mhm.
Also man könnte sagen, die großen kreativen Visionen, weil da habe ich den Eindruck, also nicht nur aus meinem Hintergrund, sondern dass wir aufgrund unseres Teams, wie wir aufgestellt sind, aufgrund unserer Strukturen ziemliches Potenzial mitbringen, auch wenn man an die Größe unserer Kunden denkt, dass wir da einiges an Konzeptionen und Kampagnen auf die Beine stellen können. Ich denke auch, dass das was ist, was in Zukunft von Agenturen weiterhin gefragt sein wird, weil die Fähigkeit, funktionale und erfolgreiche Marken zu bilden, einfach eine komplexe Schwierigkeit darstellt. Und da hat dieser spekulative wissenschaftliche Zugang, den ich mitbringe, auch Vorteile, weil wir schnell zu komplexen funktionalen Modellen kommen. Vielleicht schneller als andere, die eben intuitiv, mit intuitiver Erfahrung arbeiten oder eben auch diesen empirischen Weg gehen müssen, der ja gängig ist. Also wir machen Testmodelle, machen Umfragen und schauen, was kommt irgendwie am besten an. Das ist sehr zeitaufwendig, sehr kostenaufwendig und sowas lässt sich abkürzen.
Wir beschäftigen uns ja auch viel oder oft mit dem Thema Storytelling. Wer weiß eigentlich, was das genau ist und wie das funktioniert? Ich meine, jetzt die philosophische Perspektive der narrativen Theorie auf das Marketing. Wie beeinflussten eigentlich Geschichten unser Denken und was macht eine Geschichte glaubwürdig und wirksam?
Ja, das ist tatsächlich ein super spannendes Thema aus meiner Perspektive, weil Philosophie da einfach ein enormes Potenzial mitbringt. Da sind kritische Stringenz und der theoretische Unterbau einfach enorm weiterentwickelt. Das Narrativ ist ja ein ziemlich inflationär gebrauchtes Modewort, seit einigen Jahren präsent. Was es genau heißt, ist allerdings komplizierter. Da muss man verstehen, wie Sprache funktioniert, wie es menschliche Bewusstsein operiert. Man muss ein Verständnis dafür entwickeln, dass Form und Inhalt zwei verschiedene Dinge sind, was auch gar nicht so einfach ist. Mhm. Und in der Philosophie gibt es diese narrative Theorie. Und die könnte man als ein theoretisch hochentwickeltes Modell der Erkenntnistheorie beschreiben. Da war für mich dann der erste Berührungspunkt Wilhelm Schapp, ein deutscher Philosoph aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der auch tatsächlich erstaunlich gut lesbar ist, was nicht selbstverständlich ist in dem Fach. Und der schreibt in den 50er Jahren ein Buch mit dem Titel »In Geschichten verstrickt«. Zum Sein von Mensch und Dingen. Und da liegt der Kern eben in dieser Beobachtung der Narrativität menschlicher Erfahrung. Und es geht darum, dass menschliche Erfahrung darauf angewiesen ist, Inhalte logisch zu strukturieren, um sie überhaupt verstehen zu können. Und das ist bei Schapp eben die Narrativität. Das ist im ersten Moment kantisch, also wir können nicht von Dingen an sich sprechen, sondern müssen sie zu irgendwie was machen, was wir verstehen können. Und Schapp zeigt dann sehr gut, wie unser Verstehen und unser Umgang mit den Dingen auf solche narrativen Strukturen zurückgreift. Einfach gesagt, transformieren wir über die narrative Struktur abstrakte Objekte, das heißt nicht sprachliche Objekte, natürliche Objekte, in Sinnzusammenhänge. Das haben sie aus sich nicht. Und die folgen dann den Regeln der Sprache, die wiederum unser Bewusstsein organisiert. Man könnte sagen, dass jeder Gegenstand, also sowas Banales wie ein Stuhl, für uns erst im Modus seiner Narrativität existiert. Und ohne die gibt es dann nur noch sowas wie Sinneseindrücke, sowas wie Materialität, Formen, aber eben keinen Stuhl. Der hat einen Ursprung, der hat einen Prozess der Herstellung, der steht in einem Verhältnis zu uns, wurde erworben, erfüllt Funktionen, hat eine ästhetische Dimension, einen Wert, was für uns ja auch wichtig ist. Und alles das ist narrativ strukturiert und entspricht dann dem Modus unserer Erfahrung und Kommunikation. Also die Funktion des Sitzens erschließt sich für uns nur als Satz. Mhm. Und das ist letztlich dann die Voraussetzung jeder Praxis. Und zugleich die jeder Sinnkonstruktion und Sinnpraxis, die Möglichkeit des Verstehens und letztlich den Wert schöpfen, den wir begehren und konsumieren. Und da kommt dann für mich später noch Paul Ricoeur ins Spiel, sicher einer der wichtigsten Denker des 20. Jahrhunderts, der diese Beobachtungen dann weiterentwickelt in ein Modell der narrativen Identität, also auf die Person bezogen. Und er entwirft dann nicht nur ein wichtiges theoretisches Handwerkszeug, sondern bringt die Narrativität ideologisch mit unserer Selbstkonstitution zusammen. Und das ist enorm aufschlussreich, weil wer und was wir sind, also unsere sozialen Konstruktionen von Familie und Staat und so weiter, wiederum narrativ konstruiert sind. Also Geschichten sind sowas wie der Grund, was und wer wir sind. Und jede Geschichte, in die wir verstrickt sind, formt uns und wird durch uns geformt. Und wenn wir dann aufs Marketing schauen, haben wir mit der Philosophie ein Verständnis für genau diese Sinnkonstruktion und damit auch die Mittel der narrativen Wertschöpfung. Also wir können zugleich funktionale narrative Strukturen zwischen Mensch und zum Beispiel Konsumobjekt analysieren und damit verstehen und vor allem auch steuern, was Menschen begehren. Und wenn wir verstehen, was Sinn ist und wie er gemacht ist, dann können wir den auch herstellen.
Mhm. Und was macht jetzt eine Geschichte glaubwürdig und wirksam?
Das ist tatsächlich eine nicht ganz einfache Geschichte. Da würde ich so viel vielleicht dazu sagen, dass Menschen versessen sind auf den Ursprung, also den logischen Grund von etwas. Alles muss irgendwie verursacht sein, weil unser Bewusstsein eben so strukturiert ist. Es sucht ununterbrochen nach Kausalitäten. Gott ist da so ein Beispiel, das jeder kennt. das im Prinzip eine narrative Ursprungskonstruktion von Sinn ist. Er gibt Sinn, weil er eine Kausalität verursacht. Und das wollen wir haben, weil es die Logik begründet. Und konsumieren heißt dann, wir folgen dem Versprechen, den Sinn des Anfangs mitkonsumieren zu können und damit Teil der Kausalität der Geschichte zu werden. Und das heißt dann auch, sich den Sinn existenziell anzueignen. Das ist hier die Erlösungsgeschichte. Eine weitere Geschichte, die jeder kennt, ist die Lebensgeschichte. So eine Art Prototyp der Geschichte, die wir alle in uns tragen und die eine existenzielle Erfahrung der Kausalität mit sich bringt. Wenn wir dann auf Regeln guter Erzählung schauen, gibt es die Literaturtheorie, wobei man immer im Hinterkopf haben muss, wichtig ist, dass die Möglichkeit der Identifikation gegeben ist. Eine gute Geschichte muss in der Lage sein zu begründen, das heißt die Verbindung zwischen beispielsweise einem seriell massenproduzierten Produkt aus Asien und dem Original herzustellen. Das ist dann die Authentizität, die wir begehren und konsumieren, wenn wir das Objekt konsumieren. Und die ist narrativ. Da müssen wir auch bedenken, dass Narrativität formal nicht an Schriftsprachen gebunden ist. In der Werbung arbeiten wir ja ganz viel mit Zeichen, mit Bildern und brauchen dementsprechend auch eine Zeichentheorie, um mit der Textur von Zeichen im weitesten Sinne umgehen zu können.
Ja, wir entwickeln ja jetzt auch zum Beispiel Online-Shops für Händler. Damit stecken wir ja ganz tief im E-Commerce und im Thema Konsum. Was sagt der Philosoph zur Diskussion über den Konsum als Lebensform, den Einfluss des Marketings auf unsere Werte?
Philosophisch ist das tatsächlich eine schwierige Fragestelle, weil sie auch moralisch ist. Also zum einen sind wir, wenn wir jetzt an die bisherigen Überlegungen denken, als Agentur ja wörtliche Agenten des Sinns, also Sinnstifter. Wir sind diejenigen, die Sinn herstellen. Wir schöpfen narrativ konsumierbaren Sinn und im Fall des Shops dann tatsächlich auch die Plattform des Konsums. Das ist aber erstmal nicht schlecht, weil Konsum für uns alle als Menschen einer kapitalistischen Massengesellschaft ein zentrales Mittel der Selbstkonstitution ist. Das heißt, wer wir sind, die Selbstidentifikation und auch die Identifikation nach außen, also wie wir von außen anderen gesehen werden, sind für uns vorrangig ein sozialer Prozess. Also wir verorten uns innerhalb unserer Lebenswelt. Bourdieu, ein französischer Soziologe, hat da den tollen Begriff des Habitus entwickelt, um den Menschen innerhalb seiner sozialen Verhältnisse strukturell definieren zu können. Der geht so, dass die soziale Position als eine Art fixierte Lebensgeschichte zu einer Disposition bzw. Identität wird. Das heißt, wir verstehen den Menschen formal und funktional als eine Art Koordinate in einem Koordinatensystem. Und wer und was wir sind, bestimmt die Position. Der Habitus ist dann die Angepasstheit dieser Disposition. Das ist stark passiv, erleidend, könnte man vielleicht sagen. Also wir geraten in diese Position aufgrund unseres Elternhauses, aufgrund sozialer Umfelder, finanzieller Mittel und so weiter. Aber wir haben da eben auch einen entsprechenden Spielraum, uns für andere sichtbar zu distinguieren. Und diese Distinktion, also Unterscheidung, entlehnt Bourdieu als Begriff der strukturalistischen Zeichentheorie. Und der Gedanke ist, um uns zu bestimmen und identifizieren zu können, müssen wir uns definieren. Und das heißt strukturell, müssen wir uns mit den Mitteln von formaler Identifikation einen Platz suchen und behaupten. Und das ist tatsächlich ein rein formaler Akt. Das heißt, wir brauchen dafür sichtbare Zeichen, die andere sehen und lesen können. Also mit denen wir uns umgeben, Kleidung, Dinge, die wir uns aneignen und so weiter. Da gibt es Herkunft, sozialen Rang durch den Beruf, finanzielle Mittel, aber eben auch den Spielraum formaler Selbstgestaltung. Das ist alles eine existenzielle Angelegenheit.
Und was oder wie hilft uns das jetzt im Marketing?
Wenn wir das auf die Frage des Konsums ausdehnen, könnte man wahrscheinlich sagen, dass moderne Konsumformen gewisserweise einen demokratischen Effekt der Klassendurchlässigkeit fördern. Also ein super Beispiel dafür finde ich das geleaste Premium-SUV. Also ein Fahrzeug, das man sich niemals kaufen könnte. Und das ist auf der einen Seite eine ziemlich dumme Idee, weil es aufgrund des Ressourcenaufwands, wenn wir uns den Zustand des Planeten anschauen. Aber was schön zu sehen ist, ist die konsumierbare Distinktion der sozialen und damit personalen Identität. Das heißt, wir identifizieren uns über das Produkt und werden von anderen identifiziert als einem bestimmten Habitus zugehörig, das heißt sozialer Rang und so weiter, was wiederum für uns und anderen gesellschaftlichen Sinnzusammenhang als Identität herstellt. Ganz grundlegend, tatsächlich etwas zu sein, solchen Sinn schöpfen wir als Agentur. Das ist dann die gute Seite, also wir sind die, die Sinn machen. Die hässliche Stil ist das Objekt zur Distinktion Premium-SUV ist in unserem Beispiel. Da könnte man dann auch Fast Fashion oder Konsumerelektronik mit konstruierter Obsoleszenz hernehmen. Dass wir etwas geschaffen haben, das wir zur Identität brauchen und begehren und nutzen, was gleichzeitig den Planeten ruiniert und erhebliche soziale Probleme mit sich bringt, ist dann offensichtlich problematisch. Aber da ist letztlich die Wertschöpfung da und wir können als Agentur da nicht ausbrechen. Was auch tatsächlich schwierig ist, weil es einen systematischen Zusammenhang bildet, in dem Verursachungen schwierig zu identifizieren sind, die man dann irgendwie abschalten könnte. Also wenn der Wert mal da ist, entsteht ein ziemlich dynamischer, eigenständiger Zirkel zwischen Nachfrage des Werts und dem Bedienen der Nachfrage. Also der Hersteller wird immer argumentieren, er bediene ja nur, was die Menschen sowieso wollen. Und wenn er es nicht macht, macht es jemand anderes. Und das betrifft auch das Marketing. Mhm. Und letztlich ist diese Konsumentwicklung einfach prinzipiell entsprechend einer kapitalistisch organisierten Idee von globalem ökonomischem Wachstum. Und ich denke, ausbrechen als Agentur können wir nur, wenn wir unsere Kunden auswählen. Das heißt, Kunden bedienen, die nachhaltige Produkte haben. Und wenn wir nochmal an diesen Sinnzusammenhang denken, alternative, nachhaltige Produkte als funktionale Sinnkonzeptionen entwickeln und begehrenswert machen, also diesen Kaufreiz setzen. Und das heißt, und das können wir natürlich, nachhaltige Produkte erfolgreich machen. Das ist sicher ein langer Weg und Alternativen sind da nur schwer zu sehen, weil das nicht nachhaltige Produkt nicht einfach verschwindet. Da ist die Wertschöpfung zu groß und es wird immer jemand geben, der es herstellt, jemand, der es vermarktet. Und auch sowas wie die Hoffnung auf eine politische Regulierung ist sicher utopisch aufgrund des globalen Wettbewerbs und der Macht des Kapitals. Da muss man wohl von ausgehen, dass sich die Menschheit zu Tode konsumieren wird. Aber das ist tatsächlich möglicherweise ein erfülltes Leben. Wenn wir es rein funktional beschreiben, ist es sinnvoll.
Ja, okay. Ja, ein weiterer Schwerpunkt bei uns ist ja auch, liegt ja im Bereich der Marke. Wie siehst du die Beziehung zwischen persönlicher Identität und der Markenidentität? Und was ist eine Marke? Wie funktioniert die eigentlich? Und wie formen Marken auch unser Selbstbild?
Ja, Marken sind philosophisch auch super interessant. Wir haben da ja schon ein bisschen drüber geredet, was Identität sein kann und dass sie narrativ erscheint. Und wie wir sie uns aneignen, indem wir Zeichen erwerben und konsumieren, um uns dann damit nach außen zu identifizieren. Kleidung, Autohaus, Uhr, Job, Freunde und so weiter. Das alles ist immer auch eine soziale Sprachpraxis, die unsere strukturelle Position aussagt und definiert. Und Marken sind dementsprechend entscheidend im Wertschöpfungsprozess, weil sie es ermöglichen, Werte narrativ zu identifizieren. Ikonische Zeichen sind vielleicht einigen Begriff. Die kann man als so eine Art Prototyp hernehmen, die das setzen, wo Marken hinwollen. Nämlich zu einer Identität zwischen Form und Inhalt. Das ist tatsächlich nicht viel einfacher, als es klingt, aber man kann sich das vielleicht so vorstellen. In der Semiologie, also Zeichentheorie, fassen wir Ikonizität oder das Ikon als eine wahrnehmbare Ähnlichkeit eines Zeichens mit seinem Inhalt. Das kennt man zum Beispiel von Piktogrammen, also stilisierten Darstellungen auf Verbotsschildern, Warnhinweisen und so weiter, die selbsterklärend ihren Inhalt als Zeichen formal wiederholen. Und wenn wir dann Marken als komplexe Bedeutungseinheiten oder konzentrierte Identitäten fassen, beschreibt das eben das Produkt eines solchen Prozesses, in dem Marken als Zeichen selbstverständlich werden. Also ein willkürliches Zeichen wie Apple wird im Prozess der Markenkommunikation so mit Bedeutung angereichert, dass wir es irgendwann als ein konventionelles, kulturelles Zeichen intersubjektiv verwenden können. Wir können darüber sprechen, wir haben eine Vorstellung davon, was es bedeutet. Und das ist der der Effekt dieses Prozesses des Marketings. Da sind dann zwei Sachen wichtig. Also zum einen müssen wir den Wert verstehen. Das heißt, der Wert von Marke und Produkt sind zirkulär aufeinander bezogen und beide von ihrem Mythos abhängig. Und das wird deutlich, wenn wir uns fragen, was ist denn überhaupt der Wert des Produkts, das wir konsumieren? Was macht das für uns wertvoll? Warum wollen wir das haben? Deutlich wird das, wenn wir uns fragen, was der Wert eines Produkts überhaupt ist. Vor allem in Konkurrenz zu Produkten gleicher Funktion. Also zum Beispiel, was unterscheidet eigentlich signifikant ein Mercedes von einem BMW der gleichen Klasse? Und was entscheidet dann letztlich über Begehren und Kaufreiz, wenn wir Produkte haben mit nahezu identischer Funktion und Form? Ja, also das ist dann tatsächlich die Marke. Dazu kommt, dass wir kaum ein Verständnis für die abstrakte Natur von technischen Funktionen haben. Des Motors, des Luftwiderstands und so weiter. Das ist aber tatsächlich nicht tragisch, weil sich unser Begehren sowieso dem Produkt gegenüber narrativ identifiziert. Das heißt, wir begehren nicht eine technische Funktion, sondern den Mythos dieser Funktion. Und das wäre dann hier sowas wie die Leichtigkeit der Raumüberwindung beispielsweise. Da wird dann deutlich, dass wir eigentlich nicht ein technisches Objekt wollen und konsumieren, sondern einen Mythos. Und sowohl Wunsch als auch Konsum selbst sind dann Ereignisse der Sprachpraxis. Also wir erwerben wieder ein funktionales Zeichen mit allem, was dazugehört. Und darin sind dann Produkt und Marke ideologisch völlig überlagert.
Und wie bringen wir das jetzt wieder in Bezug auf das Marketing mal auf den Punkt?
Wenn wir mit der Zeichentheorie dann ins Marketing und die Herstellung der Marke gehen, wird klar, dass auch der Prozess zirkulieren zwischen Produkt, Marke und vor allem auch Konsument als soziales Wesen eben wieder ein komplexer Sprachprozess ist. Wir müssen also letztlich eine distinkte Sprache schöpfen, die nach und nach die Marke als komplexes Zeichen mit einer funktionalen Bedeutung auflädt, hin zu seiner Ikonizität als äußerer Punkt. Da entstehen dann sehr komplexe Zeichen. Wenn man jetzt mal dran denken würde, Apple als Marke, von der wir alle eine Vorstellung haben und über die wir sprechen können, in einem Lexikon zu definieren, würde es schwierig. Unsere Mittel der Markenherstellung folgen dann Prinzipien geregelter Sprachschöpfung. Das heißt, wir schöpfen nicht einfach aus dem Nichts, das funktioniert einfach nicht, sondern nur im Verhältnis zu anderen Bedeutungen, die schon konventionell sind, über die wir schon sprechen können, weil es sonst einfach unverständlich bliebe. Und das ist eigentlich recht simpel. Also wir können nicht verstehen, was wir nicht kennen. Also müssen wir uns einen Mythos aus Bekanntem basteln, könnte man vielleicht sagen. Was aber gleichzeitig den enormen Vorteil hat, dass bekannte Mythen bereits mit Sinn aufgeladen sind, den wir uns dann auch aneignen können. Und für unsere Marke heißt das, dass wir zunächst ein bedeutungsoffenes Markenzeichen nach und nach formal mit Bedeutung über die funktionale Marketingsprache anreichern und das eben immer in einem Verhältnis zu bestehenden narrativen Bedeutungen und anderen Markenmythen. Im Kern heißt das dann, wir können Bedeutungen herstellen, indem wir bestehende Bedeutungen verändern. Das heißt, mit gewünschten identifizieren und von anderen differenzieren. Wenn wir das gut machen, können wir dann den Prozess der distinkten Bedeutung und damit den Markenwert steuern. Wir machen sozusagen nach und nach das Zeichen mit sich selbst identisch, die Ikonizität. Klar ist dann aber auch, wie komplex die Aufgabe ist, weil wir mit sehr, sehr vielen variablen kulturellen Wissens operieren müssen. Also eine Markensprache entwerfen, die für die potenziellen Käufer zugleich verständlich und begehrenswert ist.
Ja, wenn man da jetzt mal so schon ein erstes Fazit oder so mal zieht, gibt es also Machtstrukturen im Marketing, die ja durchaus genutzt werden, um Verhalten zu beeinflussen. Wo sind die Marken oder das Marketing auch hier in einer gesellschaftlichen Verantwortung?
Also haben wir ja schon einige Aspekte angesprochen. Was man da vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass erfolgreiche Marken erhebliche ideologische Macht binden und damit auch gesellschaftliche Macht ausüben. Das heißt, so wie sie Sinn stiften, werden sie zu einer Art existenziellen Notwendigkeit und lassen sich dann ohne weiteres nicht wieder transformieren. Also wenn wir an erfolgreiche Marken und Produkte denken, deren Erfolg eben an überholte oder problematische Produkte gekoppelt ist, Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik und so weiter, tendieren Machtpositionen in konservative oder reaktionäre Haltungen, weil es unternehmerisch kurz- und mittelfristig einfach unsinnig ist, erfolgreiche Produkte und Marken aufzugeben. Und da ist dann natürlich das Marketing auch in solchen Zirkeln konservativer Werterhaltung verstrickt. Bei großen Unternehmen steht da viel auf dem Spiel. Und Marken erfolgreich zu transformieren oder an andere Produkte zu binden, ist wieder eine hochkomplexe Aufgabe, die viele Risiken des Wertverlustes hat. Zum Beispiel auch hinsichtlich der Authentizität. Also wenn man mal gescheitertes Rebranding googelt, findet man sicher unzählige Beispiele, wo schon kleine Änderungen am Markenlogo oder ähnliches fatale Auswirkungen haben.
Ja, jetzt mal ein ganz aktuelles Thema natürlich. Aus deiner Sicht, gibt es ethische und philosophische Implikationen beim Einsatz von KI im Marketing?
Wieder ein spannendes Thema. Was die Ethik angeht, ich bin leider überhaupt kein Experte, was die philosophische Ethik angeht. Es tut mir leid, da bin ich, verliere ich einfach schnell das Interesse, wenn äußere Normen oder Prinzipien in die Theorie Einzug halten. Das passt zu meinem Denken nicht so hundertprozentig, weil Strukturen, die mich ja vor allem interessieren, funktionale Strukturen, selbst außermoralisch bleiben. Was mir tatsächlich aber im Umgang mit KI auch bei mir selbst auffällt, ist, dass sie massiven Einfluss auf unseren kreativen Apparat nimmt. Also philosophisch finden wir ein wesentliches Merkmal des Menschen darin, dass er sprachbegabt ist. Und was ihn darin auszeichnet, gegenüber intelligenteren Tieren, ist sowas wie die spekulative oder schöpferische Einbildungskraft. Das heißt, wir können mit Hilfe unserer Sprache und ihrer Grammatik Neues kombinieren, also aus unserer Erfahrung Sachen vorstellen und aussagen, die wir nie erfahren haben oder die es überhaupt nicht gibt. Und das ist tatsächlich der kreative Prozess, also das, was wir vorhin Sprachschöpfung genannt haben. Und für uns im Marketing ist es intellektuell sicher die anspruchsvollste Tätigkeit. Also wenn wir die jetzt an eine KI auslagern, setzt sofort eine Ökonomie der Erleichterung ein. Also ist ja perfekt, wenn wir jetzt das Schwierigste, was wir zu tun haben, der Maschine übergeben können.
Mhm, klar.
Und letztlich ist das dann wie mit dem Taschenrechner in der Schule. Ne? Wir sollten das einmal eins lernen und ja nicht den Taschenrechner verwenden. Warum sollte man auch im Kopf rechnen? Das Problem ist halt, dass es in kürzester Zeit eine Abhängigkeit, im Prinzip wie ein Suchtverhalten erzeugt, die dann sehr gegenteilige Effekte ausbildet. Das eine ist ein positiver Effekt, den ich sehe, also den der Demokratisierung. Das soll heißen, dass KI ein für jeden zugängliches Hilfsmittel darstellt, das eine Art Bildungsgerechtigkeit herstellt. Das heißt, unabhängig von der Ausbildung, von fachlichen und sprachlichen Kompetenzen, auch ob einem kreative Prozesse liegen oder nicht liegen, können wir mit KI kreativen Output generieren. Das Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir in diesem Moment eben aufhören, die eigenen intellektuellen kreativen Fähigkeiten zu trainieren. Und Sprachkompetenz ist wie die kritische Fähigkeit vor allem eine Frage der Übung. Und langfristig bleibt dann die Frage, wer überhaupt noch in der Lage ist, kritisch über die Qualität des Outputs zu urteilen. Und das mündet letztlich dann in einen Prozess der Abhängigkeit von Technologie und auch eine Art Degenerierung der intellektuellen Fähigkeiten. Und das eben leider nicht einfach in einem abstrakten Feld wie der Mathematik mit dem Taschenrechner, sondern in einer unserer wesentlichen menschlichen Fähigkeiten. Und da kommt dann zusätzlich zukünftig sicher ein weiterer Effekt ins Spiel, nämlich der Förderung sehr steiler Hierarchien zwischen der Sprach- und Urteilsfähigkeit auf der einen Seite, die wir weiterhin brauchen, um Technologien zu beherrschen, und auf der anderen Seite der KI-Anwendung oder der KI-Anwender, die solche Fähigkeiten eben nicht mehr ausbilden müssen, schon von frühestem Alter an. Da ist dann natürlich schwer zu sagen, wie sich das praktisch gesellschaftlich auswirkt. Bleibt abzuwarten, aber die Entwicklung ist ja so rasant, dass man da sicher frühzeitig zu Ergebnissen kommt. Intelligenter wird die Menschheit damit sicher nicht. Also da haben wir wahrscheinlich den Peak schon längst hinter uns.
Na, immerhin gehst du davon aus, dass wir intelligent sind. Okay, also das waren jetzt ziemlich viele komplexe Gedanken das muss man jetzt auch erstmal sacken lassen, aber ich danke dir schon mal für diese ersten Gedanken und bin wirklich auch mal gespannt, wie sich das in der Zukunft hier mit uns weiter gestaltet. Also erstmal vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, ich habe zu danken. Klar, ein Rundumschlag. Wir hatten komplexe Fragen. Ich hoffe, dass man denen einigermaßen folgen konnte, ein bisschen was verstanden hat. Und auch einen Eindruck vor allem davon gekriegt hat, was Philosophie so ist und was man damit machen kann. Und dass es eben nicht einfach nur eine weitere akademische Wissenschaft ist, sondern dass es tatsächlich einen praktischen Bezug gibt, wie wir mit ihr arbeiten können. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn solche Gespräche stattfinden.
Ich gehe auch mal davon aus, das war jetzt nicht unsere letzte Podcast-Folge zum Thema Megaphilosophie. Da wird sicherlich noch ein bisschen was kommen, einfach weil die nächsten Monate ja auch einfach noch diverse Sachen bringen werden. Es ist ja kein Stillstand, es ist immer im Fluss. Ja, besten Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge On Air von Online Design. Tschüss!
Ciao!